HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Maggel. Kiffen nach Vorschrift. Das will die Bundesregierung künftig möglich machen, und zwar mit einem neuen Gesetzentwurf. Was die Cannabis-Legalisierung bei uns in Hessen bedeuten würde und welche Folgen möglich sind, darum geht's jetzt. Der Plan, Cannabis zu legalisieren, ist sehr umstritten. Stark gemacht haben sich dafür vor allem FDP und Grüne. Aber auch SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnet die bisherige Cannabis-Drogenpolitik als gescheitert. Und den Gesetzentwurf, den nennt er Wendepunkt. Das sehen aber bei weitem nicht alle so. Hessens Justizminister Roman Poseck von der CDU zum Beispiel ist strikt dagegen, Cannabis zu legalisieren. Dazu hören wir ihn auch gleich, doch vorher berichtet uns hr-Info-Reporter Leander Löwe, was denn die Hessen zur geplanten Legalisierung von Cannabis sagen.
Sorgfältig wiegt Steffen Westhelle die CBD-Büschelchen auf der Waage in seinem Hanfgeschäft ab. Schon bald könnte er auch echte Cannabis-Samen verkaufen und das sogar legal. Denn er hat vor, in Kassel den ersten Cannabis-Social-Club zu gründen. Ein solcher Club ist laut des neuen Gesetzesentwurfs Pflicht für den legalen Vertrieb der Droge. Zusammen geraucht wird in den neuen Clubs aber nicht.
Es ist nicht vorgesehen, dass wir ein großes Clubleben dort haben werden, wo konsumiert werden darf oder sonst wie was. Es wird eine reine Abgabestelle geben, wo die Leute ihre Produkte abholen können.
Im derzeitigen Gesetzesentwurf sind das maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und 50 Gramm im Monat. Dabei dürfen Mitglieder aber auch alternativ Samen kaufen und bis zu 3 Cannabispflanzen zu Hause züchten. Ein großes Problem für den zukünftigen Clubgründer: Für den Betrieb des Social Clubs dürfe nur ein Minijobber angestellt werden.
Von daher ist die Frage, ob es tatsächlich Sinn macht, mit diesen 520-Euro-Jobs nur zu arbeiten oder ob es da halt auch Ausnahmen geben soll, damit ich da halt tatsächlich eine Person für anstellen kann.
Denn wenn viel Cannabis mit nur wenig Personal produziert werden müsse, wird es wahrscheinlicher, dass die Qualität darunter leide, so der Clubgründer. Ein Grund, weshalb Barbara Beckmann von der Drogenhilfe Nordhessen eine andere Lösung bevorzugt hätte.
Ich hatte gehofft von dem Gesetzentwurf, dass es auch nachvollziehbare Lieferketten geben wird. Und mir hätte es persönlich gefallen, wenn die Abgabe über die Apotheke geregelt würde oder spezielle Shops, weil das halte ich für eine sichere Art und Weise.
Ein weiterer Nachteil der neuen Anbauclubs: Sie dürfen keine Gewinne erwirtschaften, wodurch auch keine Steuern erhoben werden. Ein Problem für die Präventionsarbeit, sagt Suchtberaterin Beckmann.
Die Steuereinnahmen fehlen, und ich finde sozusagen, das ist auch ein Kriterium, damit man da etwas mit anfangen kann. Weil ich finde, wir haben ein Nichtraucherschutzgesetz, und das Geld von der Steuer erhoffe ich ja, dass es auch zu dem wirksamen Nichtraucherschutz auch eingesetzt wurde.
Trotz der finanziellen Defizite des Gesetzesentwurfs findet sie die Legalisierung des Cannabiskonsums jedoch schon lange überfällig. Genau wie viele Menschen auf der Straße.
Ich glaube, es wird so oder so konsumiert. Und wenn man das dann ja besser kontrolliert, denke ich, dass es besser ist, als wenn es so auf der Straße nur gemacht wird.
Und das finde ich ganz gut, dass die Leute nicht kriminalisiert werden, sondern dass sie das in kleinen Mengen auch konsumieren dürfen.
Cannabis soll legal werden. Dafür hat die Bundesregierung jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Was dort drin steht und was die Menschen in Hessen dazu sagen, das hat Leander Löwe berichtet. Die Legalisierung von Cannabis ist auf jeden Fall sehr umstritten. Es gibt auch viele Gegner dieser Pläne, und einer von ihnen ist Hessens Justizminister Roman Poseck von der CDU. Poseck hat vor dieser Sendung im Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Beutler erklärt, welche Einwände er genau hat.
Also ich habe viele Einwände gegen diesen Gesetzentwurf. Also einmal brauchen wir keine Legalisierung von Cannabis. Damit sind erhebliche Gesundheitsgefahren verbunden, insbesondere auch für jüngere Menschen. Aber dieser Gesetzentwurf wird alle Ziele, die er verfolgt, verfehlen. Die Sicherheitsbehörden, die Justiz werden nicht entlastet werden, sondern wir befürchten erhebliche Zusatzbelastungen. Das Ganze ist ein Bürokratiemonster mit vielen ungeklärten Rechtsfragen. Und deshalb sehe ich diesen Entwurf sehr kritisch. Wir werden mehr Konsum, wir werden mehr Schwarzmarkt haben, und das ist das Letzte, was wir gebrauchen können in unserem Land.
Sie haben ja schon die Jugendlichen angesprochen. Seit Jahren steigen die Zahlen von Jugendlichen, die illegal Cannabis konsumieren. Es gibt also aktuell viele Konsumenten, aber keine Kontrolle. Das Argument der Ampelregierung ist ja, durch die Legalisierung den Schwarzmarkt, wenn es geht, auszutrocknen, damit Jugendliche dann besser geschützt sind. Ist das ein Argument, das Sie gelten lassen?
Also ich sehe nicht, dass das erreicht wird, weil durch die Legalisierung werden im Zweifel mehr Jugendliche an den Konsum kommen und sie werden auch weiter über den Schwarzmarkt beziehen, denn die Wege, die über diese Teillegalisierung ermöglicht werden, sind extrem kompliziert. Gerade Jugendliche sind davon im Übrigen auch ausgenommen. Das heißt, Jugendliche werden andere Wege wählen, sie werden sich am Schwarzmarkt bedienen. Eine Strafbarkeit ist dann auch nicht mehr gegeben und an dieser Stelle sehe ich den Gesundheitsschutz gerade im Hinblick auf junge Menschen gefährdet. Wir wissen, dass es Studien gibt, die belegen, dass gerade für junge Menschen der Cannabiskonsum mit erheblichen psychischen Gefahren verbunden ist.
Sagt Hessens Justizminister Roman Poseck von der CDU. Er sieht die Pläne der Bundesregierung kritisch und spricht sich gegen die Legalisierung von Cannabis aus. Phishing, Hackerangriffe oder Schadsoftware. Cyberattacken richten in Deutschland immer größere Schäden an. Das ist das Ergebnis des Lageberichts für das Jahr 2022. Diesen Bericht haben jetzt das Bundeskriminalamt und der Digitalverband Bitkom in Wiesbaden präsentiert. Was dort drin steht und wie gefährlich Cyberkriminalität für uns tatsächlich ist, berichtet Wolfgang Kettfleisch.
BKA-Vizepräsidentin Martina Link warnte bei der Vorstellung der neuesten Zahlen davor, den Rückgang der erfassten Delikte überzubewerten. Die Zahlen sind deutlich höher als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, in deren Verlauf Angriffe auf Rechner und IT-Strukturen einen Höchststand erreicht hatten. Außerdem werden viele Angriffe von Cyberkriminellen nicht gemeldet. Und was die anstellen, wird Link zufolge nur dann erfasst, wenn sie es nachweislich in Deutschland getan haben.
Cybercrime ist aber ein internationales Phänomen und eine Vielzahl von Straftaten werden aus dem Ausland heraus begangen, führen aber zu Schäden in Deutschland. Und diese Zahlen sind bislang noch nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen. Und in diesem Jahr lag der Anteil dieser Straftaten höher als der Inlandsstraftaten in Deutschland.
Möglich wird das alles oft durch Unwissenheit oder Nachlässigkeit. Ein Angriff auf Server durch massenhafte Anfragen ist kaum zu verhindern. Aber wenn Kriminelle in ein IT-System sogenannte Ransomware einschleusen, um den Zugang zu Daten zu sperren und Lösegeld zu fordern, bauen sie meistens auf unbedarfte Helferinnen und Helfer. Ralf Wintergerst, der Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom, sagte beim BKA-Termin in Wiesbaden,
50% ist Technologie zum Schutz der digitalen Infrastruktur und die anderen 50% sind die Menschen, die vorm Computer sitzen. Die müssen wissen, wie man die Technologie benutzt auf der einen Seite und die müssen auch ganz genau wissen, was sie nicht machen sollen und dürfen. Denn wenn man zweimal auf den Anhang drückt und der sich dann eröffnet, um dann einen Trojaner reinzulassen, hat man natürlich alles verpasst.
Allerdings tun sich Kriminelle mit der Erpressung durch Ransomware zunehmend schwer. BKA-Vizechefin Link hat bei der Vorstellung des neuen Lagebilds betont, dass bei Firmen, Privatleuten oder auch Kommunen die Bereitschaft sinkt, das gern in Kryptowährung geforderte Lösegeld zu zahlen.
Das mag daran liegen, dass die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass auch bei einer Zahlung von Lösegeld nicht gesichert ist, dass sie den Schlüssel dazu bekommen, dass ihr System wieder funktionsfähig wird und die Aufklärung dahingehend gewirkt hat, dass sie mit der Zahlung eines Lösegeldes die kriminelle Infrastruktur weiter unterstützen und damit weitere Angriffe begangen werden können, nicht nur gegen andere Unternehmen, sondern im Zweifel auch gegen ihr eigenes erneut.
So oder so bleibt die Cyberkriminalität, zu der das BKA nur Delikte zählt, die sich gegen Informationstechnologie richten, insgesamt ein großes Problem. Und eines, das allein die Firmen in Deutschland nach Angaben von Bitkom-Präsident Wintergerst sehr viel Geld kostet.
Im letzten Jahr haben wir eine Zahl erhoben von 202 Milliarden Euro an Schaden für die Wirtschaft durch Diebstahl von Daten, durch Angriffe auf die IT-Infrastruktur, durch Klau von Patenten und so weiter, die der deutschen Wirtschaft verloren gegangen sind.
Cyberkriminalität wird zu einer immer größeren Bedrohung, auch bei uns in Hessen. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. Seit 4 Wochen läuft jetzt schon der Lkw-Fahrerstreik in Südhessen. Mehr als 100 Lkw-Fahrer protestieren immer noch an der Raststätte Grevenhausen an der A5 bei Darmstadt. Ihren Alltag dort bestreiten sie dank Lebensmittelspenden und Unterstützung mehrerer Gewerkschaften. Die Fahrer kommen aus unterschiedlichen Ländern, arbeiten aber alle für die polnische Speditionsfirma Masur. Und sie alle streiken, weil sie endlich ihren Lohn bekommen wollen. Eine Einigung ist nach wie vor nicht in Sicht. Stattdessen hat die Speditionsfirma Strafanzeige gegen die eigenen Fahrer gestellt. Und der ist die Staatsanwaltschaft jetzt nachgegangen und hat Polizeikontrollen veranlasst. Von vor Ort berichtet Milena Pieper.
Neben den mehr als 100 blauen Lkw der polnischen Spedition stehen 6 Polizeibullis auf dem Rastplatz. Viele Beamte in Uniform sind im Einsatz. Sie fragen nach Namen, Pässen und anderen Dokumenten. Der Grund dafür? Die Strafanzeige wegen Erpressung, die der Spediteur gegen seine streikenden Fahrer gestellt hat. Gerade wird der LKW eines Fahrers aus Georgien durchsucht.
Und er sagt, das sind irgendwelche Geräte.
Zwei
verschiedene Gruse. Er sagt, das sind zwei verschiedene Ladungen.
Ich hab's gesehen, ja, ja? Passt alles gut.
Passt? Okay.
Ja, das ist gut.
Kara Toguchi sieht besorgt aus, lächelt dem Beamten aber freundlich zu, als der ihm ein Blatt in die Hand drückt. Mit der Kontrolle ist er einverstanden.
Das ist in Ordnung. Wir fühlen uns hier gut überwacht und sicher.
Bernd Hochstetter vom Polizeipräsidium Südhessen bestätigt, dass die Fahrer alle kooperieren.
Die Fahrer haben uns heute Morgen auch schon einen Flugzettel übergeben, wo sie drin äußern, dass sie mit der Erhebung ihrer Personalien einverstanden sind. Und von LKW zu LKW gehen wir da ins Gespräch mit den Fahrern. Wir haben Dolmetscher dabei. Und in einer sehr entspannten und ruhigen Atmosphäre.
Viel mehr Sorge als die deutsche Polizei macht den Fahrern ihr Arbeitgeber, dem sie vorwerfen, dass er ihnen mehrere Monatslöhne schuldet. Als ich Fahrer Kara Toguchi frage, wie es ihm nach 4 Wochen hier auf dem Rastplatz geht, schaut er kurz zu Boden.
Natürlich bin ich sehr beunruhigt, weil zu Hause wartet die Familie. Und die ist seit 3-4 Monaten ohne Geld.
Es werde immer schwieriger, sagt er und erzählt mir, dass seine Familie sich deshalb Geld von Freunden leihen muss. Genau wie die anderen Fahrer hat er erst heute von der Polizei erfahren, was genau ihnen eigentlich vorgeworfen wird und dass sie in dem Strafverfahren eine Aussage machen können. Das heißt aber für die Fahrer eine weitere Sorge, erklärt mir Edwin Atema. Er vermittelt zwischen den Fahrern und ihrem Spediteur.
Wir brauchen jetzt 2-3 Buchladungen voll mit Anwälten, weil wenn die Fahrer juristisch etwas gegen die Firma machen wollen, kann das mit einem Anwalt. Aber wenn sie verdächtig sind und sich verteidigen, braucht jeder Fahrer einen individuellen Anwalt.
Atema erzählt mir, dass die Fahrer jetzt überlegen, auch strafrechtlich gegen ihren Arbeitgeber vorzugehen, obwohl sie eigentlich noch immer hoffen, endlich mit ihm sprechen zu können.
Polizeikontrolle an der Raststätte Grevenhausen an der A5 in Südhessen. Dort streiken seit Wochen Lkw-Fahrer. Sie fordern ihren Lohn von der polnischen Speditionsfirma Masur. Doch die hat jetzt nicht gezahlt, sondern Strafanzeige gestellt gegen die eigenen Fahrer. Über die Lage vor Ort berichtete Milena Pieper. Der 20. Juni war in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag für den Frankfurter Zoo. Da hat nämlich die Sumatra-Tigerin Cinta 2 Jungtiere zur Welt gebracht. Die beiden Kleinen haben die ersten Wochen in der sogenannten Wurfbox verbracht und sich prächtig entwickelt. Und jetzt hatten sie auch ihren ersten öffentlichen Auftritt, ganz zur Freude der Zoobesucher. Tja, und einer von ihnen war hr-Info-Reporter Frank Angermund.
Lange Schlangen vor dem Frankfurter Zoo. Alle Besucher wollen die beiden kleinen Sumatra-Tiger-Babys sehen. Als es dann soweit ist, sind vor dem Tigergehege strahlende Gesichter zu sehen.
Unheimlich süß. Wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet. Dafür ist es natürlich umso schöner.
Sehr niedlich.
Toll.
Doch am Morgen ist das Wildkatzenhaus noch für die neugierigen Besucher geschlossen. Denn zahlreiche Kamerateams und Reporter dürfen dabei zusehen, wie die beiden kleinen Sumatra-Tiger von der Zoodirektorin Christina Geiger und Pflegerin Anni Fuchs gechippt und gegen Katzenschnupfen geimpft werden. Die kleinen Tiger fauchen und brummen, das macht ihnen überhaupt keinen Spaß. Auch nicht, als nachgeschaut wird, ob es Männchen oder Weibchen sind.
Ich weiß nicht, was du gefunden hast, aber bei meinem waren 2 Hoden dran.
Ja, ich habe Hoden und Penis sogar. Ja. Also sind 2 Männer.
Und dann bekommen die beiden fast 7 Kilo schweren Männchen auch direkt Namen. Raja und Rimba heißt der Tigernachwuchs, verkündet Christoph Schenk von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
Das eine heißt im Prinzip sowas wie König und Rimba, das heißt tatsächlich Wald.
Namensgeber ist das indonesische Team der Zoologischen Gesellschaft auf Sumatra.
Das, was wir eigentlich wollen mit diesen Zootieren, sind Botschafter für ihre eigentlich ja sehr nahen Verwandten draußen in der Welt.
Denn in freier Wildbahn gibt es nur noch sehr wenige Sumatra-Tiger. 300 Exemplare schätzen Experten. Eigentlich werden 500 Tiere benötigt, um eine Art zu erhalten. Das Problem, auf Sumatra wird der Urwald gerodet. Der natürliche Lebensraum der Tiger wird für die Gewinnung von Palmöl zerstört. In Frankfurt ist Zoodirektorin Christina Geiger sehr glücklich darüber, dass Raja und Rimba die ersten Babys der Tiger Cinta und Ema sind.
Egal in welchem Zoo und in welcher Männchen-Weibchen-Konstellation die bisher untergebracht waren, gab es keine Nachkommen und das in einem für Tiger schon recht fortgeschrittenen Alter. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass es bei uns letztendlich geklappt hat.
So können die Sumatra-Tiger zumindest im Zoo überleben.
Tierischer Nachwuchs im Frankfurter Zoo. Dort sind jetzt 2 kleine Sumatra-Tiger vorgestellt worden. Infos dazu hatte Frank Angermund. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.